So, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Heute haben wir ein SMX-Special da und zwar mit keinem geringeren als Dr. Mario Fischer, ein absoluter Experte und natürlich eine Ikone im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, hat jahrelang, wirklich jahrelang immer untersucht, was Google so macht, wie man ranken kann, hat dazu ein wahnsinnig gutes Buch veröffentlicht, Website Boosting hieß das Buch damals, ist schon lange her. Ich würde mal sagen, Mario, ist das noch up to date? Hast du es noch mal ein paar Mal upgedatet oder machst du die Updates jetzt über dein legendäres Magazin, die Website Boosting?
Genau, das war ja, nee, ich habe kein Update mehr gemacht. Ich hatte eine erste Auflage mit über 400 Seiten, ein paar zerquetschte, schreiben wollte ich 200. Und dann nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren haben wir festgestellt, ja, ein paar Sachen haben sich geändert und weißt du, Google Ads ist, ne, die ganzen Screenshots
ändert sich so schnell.
Update machen und aus dem Update für die 400 Seiten sind dann 800 geworden und da waren wir dann doch zu viel, dann nochmal eins zu machen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, halt, damit wir in kürzeren Abständen kommen, eine Zeitschrift zu machen mit zweimonatiger Erscheinungsweise. Ja, ist jetzt auch schon fast wieder, Gott,
zehn.
Wie lange dürfte
das sein? Zehn Jahre.
Nee, mehr als 10 Jahre. Da laufen wir jetzt schon fast auf die, weiß nicht, 16 Jahre müssten es sein oder so.
Wahnsinn.
Schon 6 pro. Ja. Ja.
Ist schon einiges an Zeit gegangen, auf jeden Fall. Also ist wirklich auch eine gute Weiterentwicklung des Buches, muss man einfach mal sagen. Aber das ist vor allem das, was ich sage. Du beschäftigst dich seit über 20 Jahren mit der Suche, mit Google, mit Online-Marketing natürlich auch und kennst dich ja sehr gut aus, hast auch einen Lehrstuhl, wo du das natürlich auch unterrichtest, deinen Studenten, deswegen bist du immer am Ball und bist dann natürlich dann auch immer up to date. Und das Spannendste ist eigentlich, dass du so tief mal reingehst, dass du einer der wenigen bist, die verstanden haben, vor allem auch vor ein paar Jahren, wie Google funktioniert, also wie es auf der technischen Ebene funktioniert und was dann die Auswirkungen sind. Und jetzt natürlich, und das soll auch das Thema heute sein, und da kann ich mir keinen besseren vorstellen, als dich hier als Gast zu haben, ist zum einen der Vortrag, den du auf der SMX halten wirst, aber zum anderen würde ich dieses Thema, was letztes Jahr hochkam, nämlich der Google Leak, wo, also erst wurde ja Yandex, wurden Inhalte geleakt, ja, das war so das erste Ding, wo man mal reinschauen konnte in eine Suchmaschine, und jetzt wurde ja dann letztes Jahr, wurde auch gar nicht so publik gemacht, fand ich, außerhalb der SEO-Branche, wurde ja im Prinzip der komplette Algorithmus innerhalb von Code-Dateien von Google geleakt. Und da haben sich jetzt einige Leute sehr detailliert angeschaut und du warst ja einer davon. Und da würde ich gerne heute mit dir ein bisschen drüber sprechen, was das so für Auswirkungen hatte, wie du das auch wahrgenommen hast, als das Ganze passiert ist und warum das eigentlich keine größeren Wellen geschlagen hat. Natürlich in unserer Branche, in der Suchmaschinenoptimierungsbranche schon, aber außerhalb eigentlich, ja, da kann sich fast keiner mehr dran erinnern, würde ich fast sagen.
Ja, also auch nach meiner Erfahrung ist tatsächlich so, viele haben es gar nicht mitbekommen, viele haben es noch nicht mal mitbekommen, die Website-Boosting lesen. Da hatten wir ja auch letztes Jahr diesen großen Artikel drin. Und das ist manchen auch nicht so richtig aufgefallen. Aber das deckt sich eigentlich mit der Erfahrung jetzt aus, naja, doch schon über 25 Jahren, was das Thema SEO angeht. In den Firmen, in den Unternehmen, da ist man nicht so up-to-date. Ja? Also nicht so wie wir jetzt oder viele so Kern-SEOs, die halt jeden Tag gucken, was läuft. Ne? Und spätestens im Urlaub, nach 4, 5 Tagen guckst du wieder, ne? War was und liest und schaust da und nordest immer ein. Was bedeutet das? Ist das was Spannendes? Ist das was, wo man gedacht hat bisher, dass es nicht so ist und jetzt ist es doch so? Ne? Dann hast du Ideen zum Sachen ausprobieren. Dazu kommt natürlich auch, dass ich seit über 15 Jahren halt auch sehr viele SEO-Audits mache. Bei mir kommen dann oft Unternehmen, die in Updates abgeschmiert sind oder die sowas wie diesen Slow Death, wo es langsam immer weiter zurückgeht oder die einen Relaunch gemacht haben, es funktioniert gar nicht mehr. Und oftmals auch schon mit einer SEO-Agentur und kommen nicht weiter. Und dann kriege ich oft sehr, sehr spannende Fälle, muss ich sagen. Das ist dann so ein bisschen wie Columbo, wo du halt nicht sagst, da ist jetzt, weiß ich, die Robots.txt versaut oder irgendwie No-Index falsch gesetzt, sondern das hat dann natürlich andere Gründe. Da musst du wirklich tief reingehen, tief analysieren, so forensische Analysen machen, dir historische Ranking-Daten holen, gucken, was hat's wann, wie, wo erwischt, ja, welche Updates waren es dann tatsächlich. Und da kommt natürlich auch viel Know-how, was du normalerweise als SEO, wenn du jetzt in-house beispielsweise bist, optimierst du halt deine Sachen, du schaust, dass deine Prozesse funktionieren. Wenn neue Beiträge kommen, guckt man, dass die passen. Ne? Aber so dieses Gesamtgefüge hast du ja selten oder wirst selten damit konfrontiert. Das ist jetzt bei mir anders und da konnte ich halt im Laufe der Zeit in über 500 Unternehmen gucken, teilweise sehr intensiv. Ich krieg Search-Console-Daten, Man kann schon sehr viel machen dann damit, ne? Aber man muss halt auch sehr viel manuell dann machen von der Analyse, weil natürlich kein einziges SEO-Tool dir eigentlich die Dinge gibt, die du brauchst, ja, sondern du kriegst halt immer nur funktionsbezogen, weiß ich, eine Title-Analyse. Und da wird ja noch nicht mal analysiert, ob zum Beispiel ein rankendes Keyword im Title vorkommt. Das muss auch wieder selber machen, ne? Ja. Solche Dinge. Sozusagen auch SEO Basics für die Optimierung kriegst du ja nicht raus aus den Tools. Und da kommt halt viel Erfahrung. Und als ich dann letztes Jahr diesen Leak mitbekommen habe, habe ich mir das angeguckt und fand ich sehr spannend, war aber natürlich erstmal viel zu viel. Ich war da auch überwältigt, weil 14.000 Signalcluster oder Signale, die da mit drin liegen, ne, da konntest du natürlich mal einzelne Sachen suchen, ne, wenn du sagst, wir haben ja immer diese Diskussion, Disavow als Beispiel, Disavow-File, ja, nein. Ja, Google sagt immer, brauchst du nicht einstellen. Viele in der SEO-Branche verdienen ihr Geld damit, dass sie dem Kunden sagen, dass man das aber auf halb pflegen. Ja, die verteidigen das auch vehement, dass das einen Einfluss hätte. Sowas kannst du dann natürlich machen, da guckst du da rein und stellst fest, das Wort Disavow kommt nirgends vor. In den DOJ, in den FTC-Dokumenten kommt es nicht vor, im Leak nirgends kommt es vor. Ne? Und nach meiner Erfahrung, nach meiner Kenntnis, was ich jetzt weiß, wird es auch algorithmisch nicht ausgewertet. Das hat
aber, also das heißt, wir laden alle schön einfach eine Datei hoch, ja, und die wird einfach... Nee, brauchst
du nicht. Du, das ist präventiv für die Spamfighter, wenn eine manuelle Aktion oder wenn du auf den Schirm kommst und die würden deine Domain anschauen, ja, und du hättest es schon gefühlt, so wie man es normalerweise bei einer Strafe erst ja fühlt, ja. Dann könnten die sehen, okay, die und die Links, die Maschine vielleicht noch berücksichtigt, die wolltest du loshaben, hast sie aber nicht losgekriegt. Da könnte sein, dass die sagen, okay, Gnade vor Recht, die haben sich schon gekümmert, ging aber nicht weg, da könntest du nur manuelle Penalty vermeiden. Ja? Mhm. Dazu brauchst du aber ein ziemlich dreckiges Link-Profil. Und ansonsten ist das ein Dokumentations-File, nachdem du eine Strafe gekriegt hast. Aber führt uns jetzt viel zu weit weg. Aber als Beispiel, solche Analysen konnte man natürlich machen und konnte gucken, ob du bestimmte Sachen findest. Was ich dann extrem spannend war, auch da tiefer zu tauchen in diese ganzen Department of Justice Dokumente, wo Google ja einige Befragungen hatte, auch in diesen FTC-Anhörungen, die ja offiziell waren. Und die Amerikaner halten sehr, sehr hoch, dass man da nicht lügen darf. Weiß man, da kommst du ja tatsächlich längere Zeit auch in Knast. Und das fand ich dann extrem spannend, weil da waren interne E-Mails, interne Präsentationen, da waren Aussagen vor diesen Gremien, die natürlich alle mit transkribiert worden sind. Und da habe ich viele Dinge gefunden, die mir so auch noch nicht klar waren, weil so Google immer abgestritten hat oder naja. Und ich habe dann angefangen und habe gesagt, das ist so viel Zeug. Ne? Also ich hatte stapelweise die Sachen rumliegen und über 100 Dokumente, die ich mir dann, muss ich gestehen, auch immer ausgedruckt habe, weil online hast du keinen Überblick mehr. Weil da, weißt du, kannst du reinschreiben, kannst stapeln und machen und sortieren, ist online sehr, sehr schwierig. So, und dann habe ich widersprüchliche Sachen gefunden, teilweise halt auch von SEOs, die bestimmte Sachen beschrieben haben. Dann war es da wieder anders, dann hieß das eine mal so, das andere hieß mal so. Und ab dem Moment hat mich dann der Ehrgeiz gepackt und dann habe ich mir so eine neue Kladde genommen, so ein Büchlein, und habe angefangen aufzuschreiben. Ne? Und das habe ich dann am Ende ziemlich vollgeschrieben. Ich war, glaube ich, 6 Wochen dran gesessen, also Nicht am Stück, immer wieder, und habe dann gemalt und Zusammenhänge versucht zu begreifen, wieder geguckt mit Dokumenten, was stützt nicht, wo weiß man was nicht. Und so ein Beispiel, ne, das Tangram, was für die geometrische Flächenoptimierung der SERP zuständig ist, das wird intern bei Google mal als Tetris bezeichnet, ne, weil das Tetris, ne, wenn die Sachen so runterlaufen, aber da musst du erstmal drauf kommen. Ne. Die einen sprechen immer von Tangram, dann liest du da wieder was über Tetris. Ja, irgendwann findest du mal einen Punkt, wo einer sagt, wir nennen das intern Tetris. Zack, so konntest du wieder aufschreiben, dann hast du wieder 3 Seiten umgeschrieben. Und so ist das Ganze entstanden. Und dann habe ich eben an mich selber den Anspruch gestellt, zu sagen, ich versuche mal, das alles in ein Schaubild zu packen, auch wenn es eigentlich zu komplex ist, um das zu machen, damit ich selber mal begreifen kann, damit ich es vernünftig evaluieren kann. Mhm. Und naja, letztendlich kam dann so ein guter Überblick rüber. Ne?
Und du hast die Kladde handschriftlich verfasst und noch nicht runtergeschrieben gehabt, ne?
Nee, alles handschriftlich. Ich mache immer solche Sachen, immer grundsätzlich auch Vorträge, großes DIN A3 Blatt, Stift, farbige Stifte und mal mir eine Struktur auf. Erstens bin ich so gewohnt und zweitens denken wir Menschen ja auch leichter grafisch, optisch als in Text.
Ja, absolut. Hast du denn auch die, versucht mal die Dateien zu analysieren mit AI oder sowas, das einfach mal da reinzuwerfen? Ich glaube, das ist nämlich, haben einige probiert, das ist nicht ganz so einfach bei der Menge.
Ja, nee, das habe ich dann hinterher probiert, Google Notebooks, als es kam, Google Notebook LM, und habe da die ganzen FTC-Dokumente und auch die Signale und so weiter alles reingeknallt, also 50 Quellen quasi in einen Notebook. Mhm. Und das benutze ich heute oft zum Prompten dann, wenn ich sage, ich will bestimmten Sachen nachgehen, weil du dann ja gezielt über Google, über das Notebook LM nur auf die Quellen gehst und wenn da nichts drin steht, ne, beispielsweise Disavow-File, sagt dir das halt auch, da finde ich nichts dazu in den Quellen. Anders als ChatGPT oder auch Gemini, die irgendwas daher fantasieren, kriegst du halt da dann die Antwort, dazu ist nichts da. Ja? Oder möglicherweise, also das ist dann deutlich besser für solche Sachen. Habe ich dann erst hinterher gemacht, ne, in der Phase. Und die Sachen, die du dann wirklich wissen willst, findest du ja auch nicht. Ne? Du kriegst ja durchaus immer so diesen Einheitsbrei zurückgeliefert, den du eh schon weißt. Der steht ja auch überall. Ne? Was anders kann ja bisher die KI nicht. Und wir haben ja erst mit dem Notebook LM eben auch die Möglichkeit gehabt, gezielt in Dokumenten zu suchen und auszuwerten. Das ist schon, hat ziemlich Power.
Das ist super spannend. Hast du dich nicht auch mit anderen SEOs dazu ausgetauscht, die auch tiefer eingestiegen sind?
Nee, also ich habe komplett standalone alles ausgearbeitet, habe das soweit gemacht, habe den Artikel geschrieben, habe das Schaubild gemacht und habe dann aber mich mit ein paar Leuten, die ich so auf der Shortlist habe, das waren Ex-Googler und richtig gute, bekannte SEOs, denen ich auch vertrauen konnte, weil ich sage, ich schicke euch was vorab, könnt ihr da mal gucken, und aber da darf nichts raus vorher, ne?
Ja.
Und weil ich wollte mir natürlich auch sicher gehen, das, was ich mir da alles überlegt habe, was sagen die anderen dazu? Da kam durchaus von allen eigentlich begeistertes und teilweise enthusiastisches Feedback, auch von den Ex-Googlern. Das war ganz gut. Und der Markus Tandler, der war so völlig von den Socken. Und der hat gesagt, das muss auf Search Engine landen. Das muss unbedingt auf Search Engine landen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann haben wir es auf Englisch noch mit übersetzt und haben es auf Search Engine Land gepostet und war letztes Jahr der Artikel mit den meisten Aufrufen außerhalb der Startseite.
Ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Also das ist schon auf jeden Fall einiges, weil da wird ja nicht gerade wenig Content gepublished und da sind auch viele sehr bekannte internationale Publisher dabei, die auch immer sehr viel Klicks bekommen und das natürlich und auch Views bekommen. Und das ist natürlich Wahnsinn, dass du da so hochgeladen bist. Weil es haben ja auch ein paar Internationale sich natürlich angeschaut. Aber vor allem, der Prozess würde mich mehr interessieren. Das Ding kam ja raus und da haben ja erstmal ganz viele Leute daran gezweifelt, dass das Ding überhaupt echt ist. Haben ganz viele Leute daran gezweifelt. Fairerweise natürlich mal so viele Dokumente zu erzeugen, die nicht echt sind, ist auch viel Aufwand. Deswegen konnte man schon relativ schnell sicher sein, dass das echt ist. Aber es war natürlich dann die Frage, war das von Google gewollt? Ist es Missinformation oder ist es wirklich rausgekommen? Und das Spannendste finde ich eigentlich, dass Google darauf nie wirklich reagiert hat. Also nicht so, die haben da nicht, zumindest habe ich nichts mitbekommen. Und dadurch ist es auch gar nicht so groß geworden. Ich meine, klar, auf TikTok und auf Instagram war da 2 Wochen lang, war da viel los und dann ist das eigentlich wieder verschwunden, das Ganze. Ja. Und man redet genauso über den Yandex-Leak, der war auch groß, das darf man ja auch nicht vergessen. Das war auch super spannend, weil Yandex natürlich zu gewissen Teilen sehr, sehr ähnliche Ansätze verfolgt hat oder verfolgt wie Google, weil anders geht's ja auch gar nicht. Und man darauf schon viel lesen konnte. Aber ich fand das jetzt dafür, dass endlich der Algorithmus offengelegt wurde. Ich sehe niemanden da draußen, der sagt, hey, ich habe mir die ganzen Dokumente angeschaut und jetzt machen wir alles so, wie Google es immer gemacht hat, sondern ja, irgendwie der Effekt war so gering und auch der Widerstand von Google war so gering. Das hat mich immer sehr gewundert.
Ja, also ich habe ja auch schon sehr, sehr langen Kontakt zu Google, auch jetzt schon Gott, 18 Jahre, 17 Jahre, weiß ich nicht. Da waren es noch 100 Leute in Hamburg. Da war ich das erste Mal dort. Habe übrigens auch schon Vorträge bei Google gehalten über SEO. In Hamburg. Fand ich ganz lustig. Was ich so erlebt habe von den Googlern, die ich kenne, und wie gesagt, durchaus jetzt im Vergleich von außen, wenn du nicht drin arbeitest, eine ganze Menge und auch sehr gut kenne. Und auch ehemalige Studenten von mir arbeiten ja dort teilweise auch immer noch und seit vielen Jahren. Also was sie nicht machen, ist bewusstes Lügen. Das war so eine Erkenntnis von mir. Ne? Sie haben sich angewöhnt, bestimmte Sachen sagen sie nichts, zu bestimmten Sachen dürfen sie auch nichts sagen, weil durch diese knallharten Börsenregeln, die sie in den USA haben, ne, kann natürlich alles auch immer mal so ein Kursding, ne, wenn irgendwo was in falsche Publikation rutscht. Da sind sie sehr vorsichtig von Haus auf. Und ich kann mir nicht vorstellen, das passt nicht in die DNA von Google zu sagen, lass uns mal 14.000 Signale kommentieren und erstellen und faken, um die SEO-Gemeinde irgendwie auf eine falsche Fährte zu locken oder so. Google hat ja nichts gegen SEO, im Gegenteil. Machen sie ja auch selber für ihren Content und sie helfen ja auch. Sie wollen ja nur alles, was falsch verwendet wird. Ne? Insofern, und der Algorithmus selber, den kennen wir ja auch nicht. Wir kennen ja eigentlich nur die Signale, also sozusagen die Kategorien oder die Dinge, wie wenn du was fett schreibst, ja, dann gibt's da ein Plus ins Signal. Inwieweit das jetzt im Algorithmus, wie stark das berücksichtigt wird, weißt du natürlich nicht. Ne? Und es würde auch keinen Sinn machen, das zu wissen, wenn du das heute kennst, weil die schrauben ja mehrmals am Tag an solchen Tausenden von kleinen Schrauben. Und das verändert sich natürlich im Laufe der Zeit. Ja? Haben wir ja die letzten 2 Jahre gesehen, dass sich deutlich was verändert hat, was Content-Qualität zum Positiven und Negativen angeht, aber verändert hat. Und insofern nützt dir nichts, wenn vor 2 Jahren das mit der und der Gewicht. Also wir haben keine Gewichtungsfaktoren und solche Dinge, brauchen wir aber, glaube ich, auch gar nicht. Was wichtig war bei den Signalen, und da wundert es mich dann in der Tat auch, dass nicht mehr gemacht wurde. Wenn du dann weißt, Fettschrift zum Beispiel, oder dass die Überschriften sauber getaggt sein müssen, solche Dinge, was ja eigentlich Basics sind, aber viele immer noch ignorieren. Wenn ich mir heute Webseiten anschaue, auch in Audits, und ich gucke, und das Erste ist, ich schaue mir die Überschriftenstruktur an und dann siehst du, da fehlt die H1, dann geht es mit H3 los. Weiß ich schon, das ist ein Typo-3-System, da muss ich gar nicht reingucken. Ja, solche Dinge, oder einfach die Navigation steht dann in den Überschriften drin, statt vernünftig. Du verzichtest halt, und das ist ja, das sagt uns ja Google, in den Basics, wenn du reinschaust, wie geht SEO, dann sagt dir Google, verwende Überschriften so und so. Also nicht zur Auszeichnung von Optik oder so, wie es halt gemacht wird, sondern nimm's, um deinen Text zu gliedern. Das sagen sie uns auch noch. Und die Leute ignorieren es. Also ich, wenn ich Workshops habe, sage ich immer, sag mal einer eine Zahl von 1 bis 100, dann sagt einer 82, du sagst mal irgendein Suchwort, dann sagt mir der ein Suchwort, dann gehe ich live bei Google rein, gehe auf Position 82, klick die Domain an, die Seite und sage so, ne, wer will mit mir wetten, dass die Überschriftenstruktur gebrochen ist? Ja, und das mache ich 100 Mal und 99 Mal habe ich recht.
Ja, ist krass.
Also sind immer noch die Basics, die draußen fehlen, ne? Oder interne Verlinkung, Ankertexte, Unique und so weiter. Das, was wir eigentlich alles wissen, wird immer noch sträflich ignoriert.
Ja, das ist ja auch das Spannende eigentlich. Wenn wir uns Suchmaschinenoptimierung anschauen, natürlich auch auf unserem Level, dann fokussieren wir uns gerne sehr, sehr stark auf die Sachen, die so extraordinär sind. Ja, so, wie machen wir hier das ganz besondere Backlinking-Konzept oder wie machen wir hier die komplette Internationalisierung mit Canonical-Struktur und Robots.txt, damit das Crawling perfekt ist. Aber am Ende sind es die internen Links, es sind die Überschriften, es sind natürlich lesbare Texte und sowas, die einfach die Basis bilden, und die ist oft nicht korrekt. Also zum Beispiel, wir sehen es auch oft in technischen Crawls natürlich, dass einfach ganz viel Basistechnologie einfach nicht funktioniert. Ja, 404-Fehler intern, Bilder fehlen, jetzt Alt-Text, wenn sie fehlen, ist nicht immer ein Drama, aber auch solche Sachen, und dann H1 natürlich, ist ja der Klassiker, ist ganz oft verkehrt herum, weil es für Designelemente verwendet worden ist, aber auch einfach eine vernünftige Strukturierung, dass die Maschine es gut lesen kann, ist ganz oft nicht vorhanden.
Ja, ja, klar. Und da wissen wir halt jetzt sehr viel mehr durch die Analyse dieser ganzen Signalcluster und auch der offiziellen Dokumente. Und wir verstehen auch sehr viel besser jetzt, wenn man sich damit beschäftigt, ne? Warum zum Beispiel Seiten ranken können, die nur 200 Worte haben.
Ja.
Und die noch auf HTTP laufen. Ja. Da habe ich ein schönes Beispiel, so Mehrwertsteuer, Umsatzsteuerrechner. Ja, Platz 1, HTTP. Ja, keine 200 Worte, ranked auf 1. Ja, wieso ist das so? Ne? Oder du stellst irgendwo eine neue Seite ein und die rankt ab dem zweiten, dritten Tag, und du stellst woanders eine Seite ein und die rankt gar nicht. Ne? Weil Google halt Cluster bildet und weil neue Seiten erstmal die Signale aus dem eigenen Cluster erben, ne, wie bei Google Ads und sozusagen mal einen Vertrauensvorschuss oder auch ein Downgrade kriegen, weil wenn du so ein Cluster hast, was als nicht so gut erachtet wird qualitativ, dann erben die halt erstmal die schlechten Signale. Ja?
Ja.
Funktioniert es nicht mit dem Ranking. Und das sind halt alles Dinge, die du wissen musst, weil du dann sagst, okay, jetzt muss ich mal gucken, von meinem Ranking her kann ich es nachvollziehen. Die Cluster, die ich habe, haben die durchschnittlich unterschiedliches Ranking. Da kann ich schon besser verstehen. Also ich habe hier auf der Webseite einen Bereich, weiß ich, keine Ahnung, gute FAQs beispielsweise, alles, was da steht, rankt gut und da habe ich einen Blog und das rankt gar nicht. Ja, um tatsächlich auch dann Abhilfe zu schaffen. Ne? Dazu musst du aber erstmal wissen, wie Google tickt und wie feingranular die vorgehen, weil ansonsten hat man ja immer die ganze Domain im Blick, da hilft dir das ja nichts. Ne?
Genau, und das ist wirklich, diese Cluster sind ja wirklich innerhalb der Webseiten. Das sind verschiedene Bereiche, die in Cluster aufgeteilt werden und die dann halt ranken dürfen oder nicht ranken dürfen, je nach Qualität. Deswegen ist es ja auch so unterschiedlich, wenn man Leistungsseiten hat oder Service-Seiten und den Blog hat, die können komplett unterschiedlich ranken. Also der Blog rankt manchmal sehr, sehr gut, aber die Leistungsseiten ranken gar nicht so gut auf ihre Keywords, obwohl das eigentlich die Power vom Blog haben sollte.
Ja, wobei meistens, meine Erfahrung ist, die Blogs, wenn sie nicht SEO-optimiert sind, sind ja die wenigsten jetzt von den Unternehmen.
Ja.
Die ranken eigentlich gar nicht oder kriegen überhaupt gar keinen Traffic ab, weil man halt einfach immer ein Blogsystem anflanscht an einen Online-Shop oder an ein normales CMS, weil man da halt schnell publizieren kann.
Genau.
Sozusagen die News. So, und die werden dann immer da rauskauen, da gibt's keine Navigation, da hast du dann die letzten 5 oder 10, musst 20 Seiten blättern, da geht natürlich kein Mensch hin, du hast keinen Traffic drauf und auch das wissen wir ja jetzt nach der Auswertung, wenn die Leute nicht klicken, wenn kein Traffic drauf ist, also auch aus dem Browser heraus, da klappt es auch mit dem Ranking nicht.
Ich meine, das ist ja immer die große Debatte gewesen der Social Signals, ne? Ob die sozialen Signale ein Ranking-Faktor sind. Wir wussten schon lange, dass es auf jeden Fall einen Effekt hat, wie die Conversion, also die CTR von der Suchergebnisseite auf die Website ist und auch wie der Bounce dann da zurückkommt, weil Google das ja zum Teil sehr, sehr gut messen kann. Und das hat natürlich einen Einfluss. Das Spannende ist aber eigentlich, was jetzt auch aus den Dokumenten gekommen ist, was ich gelesen habe, dass natürlich die Daten vom Chrome einfließen in diese User-Signals, dass sie diese Daten schon verwenden, wie die Leute sich verhalten. Das fand ich halt eine ganz spannende Info. Vielleicht liegt auch falsch, aber das war das, was ich gehört hatte, was ich immer vermutet hatte, weil man schon einen eigenen Browser hat. Dann kann man diese Daten natürlich auch wunderbar verwenden. Und das tut ja Google meines Erachtens auch, oder?
Ja, also sie tun es natürlich, weil ansonsten könntest du ja deine Vitals nicht sehen.
Ja.
Ja, das ist ja genau, das wird ja aufgezeichnet und da heißt es ja auch, wird ja unterschieden zwischen den Lab-Data und den Field-Data und die Field-Data kommen aus dem Chrome. Die gehen ja ganz offiziell in diese Chrome UX-Database, das ist das eine. Und das zweite, woran du sehen kannst, ist, wenn du URLs häufiger aufrufst, ja, dann steht da manchmal in den SERPs drin, häufig besucht.
Ja, stimmt. Ja? Stimmt.
Das heißt, sie wissen, dass du da geklickt hast, häufiger. Ja, ansonsten, wo soll das herkommen? Macht auch Sinn. Ja,
ich
glaube, man hat es deswegen immer abgestritten oder, muss man sagen, vorsichtig formuliert abgestritten, weil man gesagt hat, wird nicht fürs Ranking verwendet, weil sie eigentlich genauer fürs Re-Ranking verwendet werden. Also insofern, ja, das, was sie gesagt haben, hat schon gestimmt, aber sie haben halt unscharf geantwortet. Sagen wir mal so. Das macht durchaus Sinn. Warum? Aus meiner Sicht haben sie es nicht kommuniziert. Das sind zwei harte Gründe. Zum einen, die Medien hätten Google ja geschlachtet, weil sie sagen, guck mal, die zeichnen jeden Klick auf, den du machst. Google überwacht dich bis in die Unterhose.
Na klar.
Und das ist aber gar nicht Sinn und Zweck von Google. Das wissen wir alle, die mit Daten zu tun haben. Ich will nicht wissen, dass der Timon hier klickt und hier klickt, sondern ich habe eine ID, wo ich einen gewissen Trust-Faktor habe für den User. Und ob der Timon heißt, ist mir völlig egal und was er sonst macht, sondern ich will es zur Qualitätserhöhung verwenden. So, das ist mal das eine. Und das zweite ist, wenn man offiziell sagt, dass man Klicks in den SERPs fürs Re-Ranking verwenden würde, dann wären am nächsten Tag die Bots da. Wir haben ja eh schon genügend Klickbots, ne, die klar. Google wegfiltern muss. Ja, das geht noch relativ leicht, weil man halt immer eine Browser-Historie hat. Ja, und insofern, wenn ein Browser sozusagen ein natürlicher, menschlicher Browser ist, hat er ein bestimmtes Profil und die Klicks kann ich vertrauen. Wenn jetzt irgendwelche ohne Historie kommen, weiß ich, das ist eine Maschine. Und jetzt vor ein paar Tagen haben sie ja JavaScript zwingend eingeschalten in den SERPs. Ne? Aus meiner Sicht auch wieder so ein Punkt, um diese künstlichen Klicks auf Suchergebnisse, die ja hinter vorgehaltener Hand, hat man das ja schon immer gesagt, funktioniert haben früher
ja.
Für einen gewissen Zeitraum, ja. Ja, und das wissen wir halt jetzt, dass es mit verwendet wird und nicht nur die, sondern eben auch die Surf-Profile. Also macht Sinn. Google sieht halt, du bist in Facebook 10 Minuten auf verschiedenen URLs. Die können sie natürlich nicht sehen, was da drauf ist, ja, weil sie nicht crawlen können. Ja, aber wenn du dann von Facebook auf eine bestimmte Webseite gehst und es passiert statistisch häufiger, hat es ja einen Grund. Ja, dann ist da ein Link, logisch, das weiß man. Und damit kannst du deine Signale aufbauen, was Qualität angeht, ne? Oder Brand. Da sind sie auch sehr hinterher, dieser Site-Quality-Faktor und halt auch dieser Brand-Faktor, ne? Und das kriegst du halt raus. Kennt man dich auch ohne die Suchergebnisse? Ja, und wenn ja, kann das ja nichts Schlechtes sein in der Regel.
Ja, das ist ja auch das Thema Citation zum Ende des Tages. Wenn der Brandname oft erwähnt wird, ohne Link sogar, hat das ja auch einen sehr positiven Effekt auf das Ranking, weil Google einen einfach als Brand erkennt. Und ich glaube, das ist jetzt auch spätestens seit dem Leak auch tatsächlich bestätigt. Das war es auch vorher fairerweise, dass Citations funktionieren und einfach die Brandname-Benennung gut funktioniert. Das führt natürlich auch dazu, dass man manchmal, wenn die Domain ein Keyword-Domain ist, dass man dann, dass Google das gar nicht so einfach unterscheiden kann, ob da Brand genannt wird oder wirklich einfach nur das Keyword. Deswegen hat es ja auch eine Zeit lang, also macht es auch Sinn, eine eigene Brand wirklich zu entwickeln, die dann gut genannt wird, womit man dann auch sehr eindeutig gefunden werden kann, weil man dadurch natürlich diese Citations auch aufbauen kann. Aber das ist super spannend. Und du wirst ja auch genau über das Thema, was wir gerade besprochen haben, das wirst du ja auch in deinem Vortrag auf der SMX zeigen, oder?
Genau, zusammen mit dem Johann von Hülsen wollen wir mal ein neues, völlig neues Vortragsformat ausprobieren. Also ich weiß noch nicht, ob es gelingt, fast ohne Folien. Wir wollen ein paar Leute auf die Bühne holen von den Zuschauern und jeder kriegt eine Rolle. Also jeder ist ein Google-System. Das werden wir natürlich entsprechend dann auch erklären, was das macht. Und dann haben wir ein Dokument, das wir uns halt dann gemeinsam angucken. Und mit dem laufen wir dann durch die verschiedenen Systeme durch, sprechen mit den Ranking-Systemen, ja, lassen uns begründen, warum das rauf oder runter geht oder was da so passiert, die Twiddler und Navboost und Alexandria, wie die alle heißen, und bauen am Ende sozusagen eine SERP zusammen. Und dann werden wir was ändern am Dokument. Gucken es nochmal, werden sehen, dass möglicherweise ganz andere Entscheidungen kommen, algorithmisch, von den einzelnen Systemen. Und Ziel ist, wir wollen es ein bisschen besser verständlich machen, als wenn man so ein Foliengewitter da loslässt, und halt auch besser anfassbar, menschlicher machen, ne?
Ja.
Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Aber ich kann mir schon vorstellen, es ist auch vielleicht auch mal was erfrischend anderes, wenn du auf so einer Konferenz bist und eh schon ganz nach Folien gesehen hast. Und es wird halt plastisch, ja.
Man kann so eine systemische Aufstellung, ne?
Ja, genau. Also so ein Schauspiel in 4 Akten.
Cool.
Oder 5, ich weiß es noch nicht.
Ja, das wird ja super spannend. Also da freue ich mich schon sehr drauf, weil das ist natürlich was, diese ganzen Systeme, also da geht es ja vor allem dann Crawling, Indexer und Priorisierer und sowas, wie die ineinander greifen, denke ich mal. Das wird ja super spannend. Hast du denn für unsere Zuschauer, ich habe nämlich noch 2 Fragen für dich, tatsächlich. Die eine ist, was ist dein größter Aha-Moment gewesen aus den Leaks? Und dann die abschließende Frage, die ich noch sehr spannend finde, und ich lade natürlich auch alle ein, gerne zu SMX zu dem Vortrag zu kommen, sich das anzuschauen, was der Professor Dr. Mario Fischer natürlich dann zeigen wird, weil das natürlich eine absolut spannende Veranstaltung sein wird mit dem Johann zusammen. Wie siehst du die Zukunft von Google? Wirklich die Zukunft der Google-Suchmaschine? Das wäre meine abschließende Frage, aber lass uns erst nochmal auf dein Highlight gehen, was du aus den Leaks gefunden hast und was vielleicht die Zuschauer noch mitnehmen können als praktischen Tipp.
Ja. Okay, also ich habe natürlich viele Dinge gefunden, die ich total spannend fand. Was mich extrem überrascht hat, weil das hätte ich so auch nicht erwartet, da wurde mir aber auch wieder einiges klar, ist Folgendes. Wir haben ja die Quality Rater,
ja,
die eigentlich gar nicht bei Google arbeiten, sondern das sind in der Regel zugekaufte Firmenleistungen oder eben auf 450-Euro Basis, teilweise auch Studenten. Ich hatte auch mal einen Studenten, der sogar Quality Rater war bei Google. Und die kriegen ein umfassendes Schulungsdokument und kriegen sozusagen von Google URLs vorgegeben, die sie bewerten sollen. Und damit wir es mal einfach halten, wenn man jetzt sagt, okay, du kriegst jetzt eine Seite zu einer medizinischen Information oder so. Und die Frage ist halt, wie vertrauenswürdig ist das Ganze? Jetzt guckst du als Mensch das an und siehst, ah, da ist der Dr. Meyer von der Heidelberger Uniklinik, der hat es geschrieben, da ist ein Bild von dem drin, da steht auch dabei, der ist, weiß ich, Ganzkörperproktologe oder was auch immer. Ja, du kannst auch draufklicken und kannst deine Vita sehen. Und dann guckst du dir den Artikel an. Findest vielleicht auch eine Wir über uns Seite, wo das Team nochmal vorgestellt wird, die sozusagen verantwortlich sind für den Inhalt. So, und jetzt sagst du als Mensch, okay, vertraue ich. Mhm. Sagen wir vielleicht, du drückst auf Highly Trust, oder? Dann kriegt die Seite jetzt relativ viele Punkte. Kommst auf eine andere Seite, sagen wir eine Vergleichsseite für Fernseher oder für Notebook so typischerweise. Du weißt nicht, wer es geschrieben hat. Du weißt nicht, wann es geschrieben wurde. Du hast unten deine Affiliate-Links mit dabei, wo du die Sachen dann gleich kaufen kannst. Manchmal sind die Zusammenstellungen nicht ganz so nützlich. Und vielleicht siehst du auch als Mensch relativ einfach, naja, da sind einfach die Produktspezifikationen runtergeschrieben worden und verglichen worden, fertig. Ja. Also nichts Eigenes. So, jetzt würdest du sagen, poorly, ja, also nicht so gut. Okay, jetzt wussten wir, dass Google ihre Algorithmen an diesen Voten der Quality Rater testet. Das heißt, wenn die ein Update gemacht haben früher, dann haben die ja jetzt ein Set von Webseiten, wo sie sagen, sehr gut und sehr schlecht. Mhm. Und dann haben sie jetzt gesagt, okay, wir haben bestimmte Spam-Signale, die wollen wir rausfiltern. Und dann haben die einen Algorithmus gebaut und haben die auf beide Pools losgelassen und haben geguckt, gesagt, wie viel von den schlechten Seiten knallen wir damit weg. Aber wie ist der Kollateralschaden bei den guten Seiten?
Ja.
Ja, wenn wir da zu viele gute mit erwischen, da müssen wir noch dran arbeiten. Da muss also noch weiter gemacht werden. So, das ist das, was eigentlich mit den Quality Ratern passiert und was wir wussten. Was ich nicht wusste, ist, dass es tatsächlich, dass Google hergeht mittlerweile und einzelne Typen von Seiten, wie tief das geht, wissen wir natürlich nicht genau, das hochrechnet. Das heißt, du stellst jetzt eine neue Seite ein über irgendeine Hustenpastille oder sonst irgendwas.
Ja.
Die ist völlig neu, da gibt es keine Signale. Und Google geht jetzt her und guckt in ihren Pool und sagt, ich habe eine Seite, die strukturell und vom Content her ähnlich ist. Und du hast so und so viel übereinstimmende Signale. Dann erbst du von diesem menschlichen Votum, von den Quality Ratern, die ja nur nicht mal ein Hundertstel Promille aller Webseiten beurteilen können. Ja, das sind ja viel zu viele. Aber sie rechnen jetzt hoch und sagen, da habe ich ein Set von, keine Ahnung, wahrscheinlich 50, 100.000 Seitentypen und dann erbst du was oder du erbst eben nichts. Und jetzt muss man eben gar nicht mehr hergehen und sagen, was per Machine Learning quasi ausgewertet wird, dass ein Google-Engineer hergeht und sagt, wenn ein Autorenbild drin ist, dann finde ich das gut und dann gibt es Punkte. Sondern der Algorithmus stellt es fest. Er sagt, wenn so ein Bild da ist, wenn vielleicht das Wort Doktor oder das Wort Uniklinik vorkommt, sag ich mal, in 100 gut bewerteten Dokumenten kommen 90 Mal das Wort Uniklinik vor. Ja? Mhm. Da lernt die KI, okay, Uniklinik ist bei den und den Dingen, ist offenbar was Menschen als trusted empfinden.
Ja.
Ja? So, die Learnings draus sind jetzt natürlich wieder, du guckst dir an, wie die Quality Rater arbeiten, die Dokumente kannst du dir angucken, kannst du anschauen im Netz und baust natürlich auch deine Styles und deine Seiten eben auch so, dass du, wenn du es jetzt als Google Rater anschauen würdest, dass du eine hohe Punktzahl kriegst, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du es, wenn du es so machst, dass du positive Signale übertragen kriegst per KI, ist natürlich dann relativ hoch.
Ja.
Ja, und da braucht Google gar nicht mehr sagen, Authorship und so weiter ist für kein Ranking-Faktor. Müssen die gar nicht offiziell machen, sondern es ist sozusagen eine Gutschrift, ja, die KI ausgerechnet hat. Ne? Die sagt, wenn du hier am Marktplatz stehst und Leute um dich rum, dann ist das vertrauenswürdiger, wie wenn du im Bahnhof in der Unterführung stehst, nachts um 2:30 mit dem Kapuzenpulli, ja, und weiße Briefchen verteilst. Ja? So kann man sich das in etwa vorstellen. Ne? Und da musst du halt gucken, was kann man da verändern. Also dieser Credit, den du quasi hochgerechnet übertragen bekommst, hatte ich auch nicht so erwartet, dass das tatsächlich so passiert.
Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass man modellieren sollte anhand seiner in der Branche befindlichen Stars, dass man sich anschauen sollte, die ranken auf der 1, 2, 3, sich anschauen, wie haben die ihre Seite gebaut, wie sehen die aus, wie sehen die strukturell aus und das übernehmen sollte. Damit man.
Ja, wobei, du musst da natürlich aufpassen, das muss man sowieso immer machen, ne? Und gucken und sagen, die gut rankenden, die haben ja wahrscheinlich wenig falsch gemacht. Du weißt aber nicht, wie viel sie falsch gemacht haben. Es kann oft sein, dass sie trotzdem ranken. Ja?
Ja.
Also man muss immer aufpassen, auf was du abschaust, aber sozusagen eine Kombination aus dem, was Google ja offiziell rausgibt, wie sind gute und schlechte Webseiten zu beurteilen, wenn man sich das anguckt und dann, was du selber hast, und da entsprechend Updates machen. Und da sind wir dann jetzt gleich wieder an dem Punkt, wo es den Firmen wehtut. Ja, da müsstest du plötzlich dich um Autorenbilder kümmern, du müsstest Autorenseiten anlegen, das macht schon wieder Mühe. Und dann sagen viele schon wieder, ah, kann ich nicht auch Backlinks kaufen?
Ja.
Naja, das geht das halt einfach, da gibst du in der Agentur Geld und dann setzt die Links und das funktioniert ja auch noch bisher. Und das ist halt the easy way.
Klar.
Ja.
Aber dann ist es schon, also das finde ich super interessant, weil die Core Iterator war natürlich früher wirklich, die haben sehr, sehr viele Seiten bewertet, auch ständig da am Werkeln und Tun. Aber die Anzahl der Seiten ist natürlich exponentiell gestiegen, nicht mal verdoppelt, verdreifacht, sondern exponentiell gestiegen, besonders jetzt auch mit AI-Content. Und das ist natürlich dann der einzige Weg, wie man das lösen kann, indem man da mit Machine Learning gegen vorgeht, dass man dann halt auch das Ganze schneller bewerten kann und schlechte Seiten schneller rausfinden kann. Macht natürlich absolut Sinn.
Wir wissen ja jetzt, der Index von Google ist 400 Milliarden Dokumente groß, ja. Und da denkt man sich, das ist vielleicht viel 400 Milliarden. Wenn man aber weiß, dass jeden Tag 200 Milliarden neue URLs kommen, krass. 200 Milliarden, die Hälfte vom Index. Da ist ja völlig klar, dass du intelligente Filter schon beim Crawlen brauchst. Du musst nach URL-Mustern schon gehen und sagen, gucke ich mir gar nicht an. Ja, du musst ja schon mal 80% Minimum wegfiltern über URL-Muster, ja, über die du was lernen kannst, ne? Dann über Domains und sonstige Dinge. Also und durch diese Flut von AI-Content haben wir nämlich genau das. Jetzt plötzlich stellen die Firmen fest, und ich muss sagen, ich merke das auch, wenn ich in die Search-Konsolen reinschaue, dass Seiten, die länger nicht, die etwas älteren Inhalt haben, und vor allem, die keine Klicks gekriegt haben, wenn du in Analytics schaust, die fliegen aus der Search-Konsole raus. Diese berühmten 128 Tage hatten wir früher nie ein Problem. Merkst du jetzt plötzlich 50, 60, 70 Tage, zack, fliegt das Zeug raus. Du kannst zuschauen, wie der Platz knapp wird und wie man freiräumt. Ja? Und da musst du auch natürlich was tun. Entweder die Inhalte rausschmeißen, proaktiv, oder irgendwas anderes, wenn es ein wichtiger Content ist. Aber einfach zuschauen kann man natürlich nicht, ne? Das ist eine falsche Strategie.
Genauso beim Indexieren auch, sehen wir auch ganz häufig, wenn wir neue Seiten online nehmen oder auch neue Seiten innerhalb einer bestehenden Seite, die jetzt vielleicht nicht, wo die Sektion nicht besonders stark ist, ohne Google Search API, also ohne Indexing API, gehen die Dinger nicht in den Index. Und wir haben es getestet. Wir haben 3 Monate gewartet, haben sogar Links drauf gehabt, also Backlinks drauf gehabt. Das Ding ist nicht in den Index gekommen. In dem Moment, wo wir die Indexing API angeschaltet haben, 3 Tage später waren sie im Index. Also das muss man schon sagen. Also wir sehen das zunehmend, dass wir wirklich diese Signale senden müssen, jeden Tag an Google mit der Indexing-API, um gehört zu werden. Und das war früher früher war es anders. Früher hat es halt auch lange gedauert, bis der Index auf einmal vorbeigekommen ist. Aber früher war es schon so, dass es nicht diese krasse Content-Explosion gab und Google einfach da ein bisschen mehr Zeit hatte. Auch ein bisschen weniger Rechnerpower, aber das merken wir auch ganz, ganz stark, ja.
Genau, ja, ja.
Also das ist super spannend. Ich könnte noch so viele Fragen stellen, dir über Twitlers und dann auch noch über die ganzen anderen Themen und die ganzen Ranking-Faktoren. Aber ich glaube, das heben wir uns auf für die SMX. Da machen wir das auf jeden Fall nochmal. Und auch nochmal
zu Twitter. Also da erklären wir ganz genau, was sind Twitler, wie funktionieren die, wie wird das Re-Ranking gemacht, was macht Navboost, was hat das alles für einen Einfluss und vor allem, wo kann man dann auch was tun, ne? Also wo kann man das sehen, wo kann man es analysieren und wo kann man Gegenmaßnahmen ergreifen?
Das sind echte actionable taktische Hinweise, die SEOs helfen, aber auch den Firmen natürlich helfen, dir zuhören. Also deswegen absolute Empfehlung, kommt zur SMX und schaut euch den Vortrag vom Professor Dr. Mario Fischer natürlich an, mit dem Johann zusammen, Johann von Hülsen. Das wird super spannend. Aber jetzt mal eine abschließende Frage. Wie siehst du die Zukunft von Google? Wie siehst du das ganze Thema? Weil es kommt jetzt echt viel auf, ne? Also ich bin ja auch froh zum einen, dass mal ein bisschen Konkurrenz da ist, ja. Und das hat, fairerweise kommt das ja erst durch AI, aber wir hatten jetzt, ich würde sagen, 15 Jahre absolute Google-Dominanz. Ich glaube auch nicht, dass die bis jetzt gebrochen ist, aber wie siehst du die Zukunft von Google? Wie entwickelt sich Google? Und was glaubst du, was da in Zukunft ansteht?
Schwierige Frage, natürlich immer in die Zukunft gucken, ne? Vorhersagen kann man nur machen, wenn man die Zukunft selber erfindet, ne? So ein alter Spruch. Und ich habe ja auf der in Salzburg auf der SEOCom mich dazu hinreißen lassen, auch vor laufender Kamera zu sagen, ich glaube, dass HTML und Web ein Auslaufmodell ist. Das ist eine Übergangstechnologie und die wird verschwinden. Und da habe ich ziemlich viel Prügel bezogen. Wie es mit der Suchmaschine weitergeht. Und wie gesagt, es hängt natürlich davon ab, wie lange haben wir tatsächlich noch Webseiten. Diejenigen, die jetzt sagen, oh, was redet der da? Da reden wir schon in einem Zeitraum, denke ich mal, von 10 Jahren, 12 Jahren, 8 Jahren. Aber man weiß es nicht, es kann schneller gehen. Wir sehen ja gerade, was wir so für eine Beschleunigung drin haben.
Ja.
So, also gesetzt den Fall, es gibt noch Webseiten, dann brauchen wir eine Suchmaschine. Und ich habe es vorhin gesagt, die zwei Zahlen, 400 Milliarden Dokumente, 200 Milliarden kommen neu dazu. Das kann niemand anders außer Google, das auseinanderzuziehen. Und vor allem, was immer wieder vergessen wird, ja, Apple kommt mit einer Suchmaschine und jetzt kommt dann auch die KI mit einer Suchmaschine.
Ja.
Google arbeitet seit über 20 Jahren dran, gut und schlecht voneinander zu trennen. Am Anfang ja, war es sehr einfach, die Trennung. Mittlerweile muss man schon sagen, ist es sehr sophisticated. So, das heißt also, das einzige Unternehmen der Welt, die tatsächlich über Algorithmen, tausende von Algorithmen verfügen, die Qualität beurteilen können. Auch inhaltliche Qualität, menschliche Qualität, Autorenqualität, ist nun mal Google. Diese Daten hat niemand anders, ja, und auch hat niemand anders aufgesammelt. Die kannst du auch nicht mal schnell so aus dem Web ziehen. So, jetzt das Thema für KI, ist es natürlich ein Asset, was auch niemand anders hat.
Das
ja,
stimmt.
Weil wissen wir ja, wie ChatGPT, die werden mit allgemeinen Dokumenten trainiert und geben auch allgemeine Antworten. Ja, aktuell ist es bei Google schon auch noch so, aber da sehen wir jetzt auch die ersten Hinweise, jetzt habe ich mir den Namen nicht gemerkt, ein neues Projekt, was dieses Jahr läuft, wo man dann tatsächlich eben auch über RAG rausgeht und sagt, bestimmte Sachen werden über Fakten gestützt. Jetzt wissen wir, dass Google einen Knowledge Graph hat, sie haben einen Produkt Knowledge Graph, sie haben wahrscheinlich auch einen Autoren Graph, wissen wir nicht, ne? Und wenn es gelingt, das zu verweben miteinander, dann kannst du halt, wenn dich einer fragt, wann ist jetzt Hans Moser geboren, da wird es nicht geraten, aufgrund von Dokumenten, sondern man kann es lexikalisch irgendwie mit rausziehen entsprechend. Mhm. Ne? Also es wird ein Qualitätsschub sein. Das ist so das eine, wo ich glaube, dass Google langfristig die besseren Karten hat beim Thema KI. Der nächste Punkt ist, dass Google natürlich schon überall drin hängt. Du hast ein Mail, du hast ein Google Maps, mit dem du navigierst, du hast vielleicht einen Kalender, du benutzt vielleicht Google Drive, Google Docs, whatever.
Ja.
Und das alles zu verweben mit einer KI, die dann irgendwann mal aus einem Guss kommt, ja, dass du sagen kannst dem Auto, such mir mal aus meinem Speicher das und das raus und stell mir das zusammen und sag mir mal, wann ich zuletzt mit dem Timon einen Podcast gemacht habe.
Ja.
Ja, da kommt die Antwort innerhalb, weiß ich, von einer halben Sekunde. Das kann dir keine andere KI bieten, weil sie nicht so stark reingewanzt sind in deine ganze Organisation, in deine Daten.
Ja.
Also insofern bin ich schon guten Mutes, dass Google noch längere Zeit eine große Rolle spielen wird. Ob dann letztendlich in 10 Jahren noch als Suchmaschine oder als bester Personal KI Assistant für dein Leben, das weiß ich nicht. Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, es arbeiten halt sehr, sehr, sehr schlaue Leute dort. Sie haben ein bisschen geschlafen, sie sind überrascht worden von dem KI-Boom, aber man sieht jetzt Stück für Stück, wie sie nachholen, wie sie kommen, wie sie auch Qualität sichern oder versuchen zu sichern. Ich glaube, da wird noch einiges kommen und in dem Jahr werden wir sehr, sehr viel sehen von Google, wo die anderen hinterherlaufen. Und ich, leider muss ich sagen, ich sehe es immer ein bisschen naiv und blauäugig, wie man in der EU, dann kommt irgendeiner, der sagt, oh, ich habe jetzt auch eine KI, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Ich habe 5 Atari ST zusammengesteckt und die können Sachen machen, das können andere nicht. Und dann kommen die Investoren und schütten Geld aus und die Politiker, alle sind heftig. Aber dieses Massendatenthema, glaube ich, das stemmen wir hier nicht mehr, weil da haben wir eine völlig falsche Förderpolitik und auch eine falsche Einstellung zu Bildung und und zum Risiko halt hier in Deutschland und auch in Europa. Insofern, da sehe ich leider, muss ich sagen, ein bisschen schwarz. Aber letztendlich ziehen sich viele dran hoch, dass wir da auch was machen müssen. Aber ich glaube, der Zug ist schon lang abgefahren. Und wenn man ihn ändern wollte, die Gleise umstellen, dann müsste man fundamental Dinge anders machen. Und das sehe ich überhaupt nicht. Das läuft alles in die gleiche Gießkannen-Fördergeschichte. Und da werden wir auch nichts reißen künftig, wenn es weitergeht.
Ja, da sprichst du einen wunden Punkt an. Ich glaube auch, dass das auch, ich bin mir nicht ganz sicher, es gab jetzt ja direkt zum Anfang des Jahres auch noch eine schöne Regulierung zum Thema AI, dass alle Firmen, die mit AI arbeiten, eine AI-Schulung machen müssen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das ist natürlich auch wieder, also das verhindert natürlich auch direkt Fortschritt in den Unternehmen, weil wenn man da erst eine Schulung machen muss, dass man es dann bedienen darf, schwierig. Ich fände es gut, wenn alle Menschen verpflichtend eine Computerschulung machen müssten, weil da sehe ich noch viel mehr Bedarf. Die meisten Leute können nicht sichere Passwörter wählen und auch gefühlt nicht sich sicher im Internet bewegen oder überhaupt den Computer bedienen. Da ist die AI-Schulung das Zehnte, was man machen müsste. Aber das ist natürlich etwas wieder, was wieder eine Hürde reinschiebt in die Unternehmen, wieder Verhinderung, Fortschrittverhinderung. Und da finde ich es immer interessant, die Amerikaner, vor allem die Amerikaner, lassen erstmal machen und arbeiten wirklich nach dem, nicht ask for permission, sondern do your things and ask for forgiveness und regulieren danach. Und das erlaubt oftmals einen wahnsinnigen technologischen Vorsprung, den wir jetzt hier in Europa verpassen. Aber natürlich, wir wollen immer die Menschen schützen, was auch natürlich total richtig ist. Aber dadurch haben wir halt dann manchmal sehr starke Regulierung, möchte ich mal sagen.
Ja, naja, du sprichst es an. Ich meine, was wir gesehen haben die letzten Jahre, war der größte Raubzug, der größte Raubzug, den wir je hatten. War kein Einbruch, kein Eisenbahnraub und keine sonst irgendwie. Dass man sich als OpenAI quasi vergriffen hat an dem geistigen Eigentum aller Menschen, ohne irgendwas zu bezahlen dafür, also sozusagen an der gesamten Menschheit, eigentlich der größte Raubzug der Geschichte, kann man sagen.
Ja, sicherlich. Das ist ja das Spannende, das verstehen, glaube ich, auch viele Leute gar nicht. OpenAI, alle AIs könnten nicht funktionieren ohne das Internet und ohne Google tatsächlich auch. Ohne
Rechtsverletzung. Richtig. Genau, das ist ja der Punkt. Wenn man das bei uns, ich stelle mir vor, in Deutschland, du hättest versucht, irgendein Politiker oder in irgendeiner Behörde das zu erklären, was du da vorhast, und wären natürlich sofort, irgendwelche Juristen wären sofort gekommen und sagen, das geht nicht wegen Urheberrechtsverletzung. Wir sehen es ja gerade wieder in Deutschland, selbst die Tools werten bestimmte Seiten von Verlagen nicht aus, weil sie vor denen Angst haben, dass sie mit Klagen kommen entsprechend. Das hast du natürlich in den USA überhaupt nicht. Kann man davon halten, was man will, aber wenn man so auf die letzten großen Erfindungen guckt, ob das das Auto war oder die Webstühle damals in England und sonst irgendwie, da waren immer, ich will es damit nicht entschuldigen, da waren aber immer teilweise extreme Gesetzesbrüche mit drin, die dann eine Entwicklung erlaubt haben, die der ganzen Menschheit genutzt haben. Ja, wenn man das damals wahrscheinlich juristisch hätte mit einem Fachgutachten, macht man es nicht, da würden wir heute wahrscheinlich noch da sitzen und, weiß ich, mit dem Feuerzeug gurgeln, um irgendein Feuer anzufachen oder so. Ne? Wie gesagt, es ist nicht richtig, aber es ist halt nun mal Fakt, wenn man in der Vergangenheit das beobachtet. Und wie du gesagt hast, einfach machen, auch wenn Dinge passieren, die nicht sauber sind, letztendlich entscheidet es dann natürlich immer das, was rauskommt, ob es gut oder nützlich ist. Ne? Ja. Und wie schnell sie das drehen kann, sehen wir ja gerade wieder richtig böse. Ja, der Präsident, der aktuelle in USA, hat ja jetzt über 4000 Kapitolstürmer quasi heilig gesprochen. Das sind jetzt Volkshelden. Ich kann mich noch erinnern, als sie das Kapitol gestürmt haben, hieß es, der schwärzeste Tag in Amerika für die Demokratie. Ganz furchtbar, ganz furchtbar, ganz furchtbar. Verbrecher, 4 oder 5 Leute sind gestorben, sind ermordet worden quasi. Ne? Und jetzt, gestern, soweit ich es mitgekriegt habe, haben die Republikaner im Senat gejubelt und haben ihn beklatscht, dass er die Leute begnadigt hat, und das sind jetzt quasi Volkshelden und die werden gefeiert. So, also du siehst, wie schnell der schlimmste, schwärzeste Tag zum Feiertag werden kann, wenn nur genügend Leute dann sagen, der Zweck heiligt die Mittel, so ungefähr, und jetzt ist er wieder da.
Das sehen wir bei AI auf jeden Fall so. Also die, egal welche Regeln die EU sich gerade überlegt und auch Deutschland sich überlegt, und auch welche DSGVO-Verordnungen in Kraft sind, die Menschen, die AI gerade nutzen, in Unternehmen, privat, denen ist das alles egal, weil es so nützlich ist für sie, dass sie das einfach trotzdem nutzen. Ich habe von vielen Firmen gehört, wo die Leute ChatGPT am Handy verwenden, ihr privates ChatGPT auf dem privaten Handy. Sie dürfen es zwar am Rechner nicht verwenden, aber trotzdem nutzen, weil es ihnen so viel bringt. Und deswegen ist auch AI, egal mit welcher Regulierung, nicht mehr zu stoppen. Nicht mehr zu stoppen, auch wenn es positiv und negativ ist. Ich habe nur eine Sache, die ich sehr interessant finde, die ich bedenke. Und das sieht man vielleicht auch an einem Thema, was ich dich eh fragen wollte, und weil es sehr, sehr sensationell, dass wir beides diskutieren dürfen. Weil ich habe mir da viele Gedanken zu gemacht. Also einmal gibt es dieses Thema, dass Reddit mit einmal ganz groß bei Google bewertet wird. Das ist ganz spannend. Das haben sie früher nicht gemacht. Sie haben eigentlich früher die Foren alle immer mehr abgeschnitten, obwohl da sehr interessante Informationen waren. Aber EEAT natürlich, durch Experience haben sie es wieder reingenommen. Und tatsächlich, weil es der einzige Ort ist, wo noch echter Unique Content stattfindet. Und das leitet auch gleich weiter zu meinem nächsten Punkt. In einer AI-Welt, in der wir jetzt sind, noch bestehen ganz viele Inhalte, die Menschen kreiert haben, die sie sich selber überlegt haben. Falsch oder richtig, aber zumindest die eigene Meinung. Ich glaube, in 2 Jahren wird ein kleiner Teil des Contents noch kreiert sein durch Menschen und der meiste Teil durch AI. Und dann ist es die Frage, ob es nicht ein selbstfütternder Zyklus ist, der sich immer nur den gleichen Mittelmaß füttert, der dann irgendwann komplett irrelevant ist.
Ja, witzig, habe ich vor 2 Jahren in der Bar in Salzburg mit einem Googler, ich glaube bis nachts um 2:30 diskutiert über das Thema. Da kam ChatGPT ja auch erst neu raus, ne? Dass man sagt, dass du dann so einen Circle hast und die KI füttert sich selber. Ein großes Problem, weil eigentlich ist schon alles ausgelernt, gibt nichts mehr Großes, ne? Außer noch die versteckten Sachen. Verlage machen ja da gerade teilweise Geld damit, sozusagen trainieren zu lassen auf ihren Inhalten. Das wird sicherlich ein großes Problem werden dann, ne? Weil du selbstverstärkende Dinge hast, die man in irgendeiner Art und Weise berücksichtigen muss. Aber wenn mal was Falsches drinsteht, dann bleibt es wahrscheinlich auch falsch. Ne? Das wird dann schwierig. Aber auch da muss man aufpassen, dass man es nicht zu schwarz sieht, weil ich erinnere daran, viele Menschen glauben noch, dass Zecken von den Bäumen springen. Mein Opa hat immer einen Hut aufgehabt, weil die halt oben am Körper irgendwo immer waren. Dass Spinat viel Eisen hätte, weil vor, glaube ich, 120 Jahren bei der Analyse mal ein Komma verrutscht ist. Also hat Eisen, Spinat genauso viel wie jedes andere Blattgrün und sogar Schokolade hat genauso viel Eisen, fast wie Spinat.
Ja, Wahnsinn.
Wichtiger Tipp. Und da haben wir halt auch, oder dass man das Keyword-Tag, bleiben wir bei uns, dass man das Keyword-Tag nicht befüllen muss.
Ja. Ja,
oder vielleicht auch das ist aber auch Fall, glauben auch viele und das wird man in 5 oder in 10 Jahren auch noch glauben. Ne? Also diese populären Irrtümer werden dann natürlich sicherlich mehr werden, inwieweit es dann schadet, weiß ich nicht, aber neue Informationen werden es, und das ist aber ein sehr, sehr gutes Stichwort von dir, neue Informationen sind damit natürlich wertvoller. Und wer kann aus der Publikation von Dokumenten im Netz die wirklich neuen Informationen besser rausfiltern als Google, weil sie halt auch alles kennen. Ne? Und wenn du jetzt einen Blogbeitrag schreibst über Fliegenfischen und du bist der Einzige, weil du halt Experte bist, der über Köder was Bestimmtes schreibt, wird Google sagen, dieses Content-Piece, ja diesen Chunk, den kenne ich noch nicht. Und das probieren wir mal aus im Ranking, ob das die Menschen mögen. Ja. Und auch da brauchst du ja wieder riesen Rechenkapazitäten. Aber anders geht es dann nicht. Ne? Aber ansonsten hast du völlig recht, das wird sich wieder selber befüllen, weil die KI von Seiten lernt, die von Nutzern, vielleicht auch über ihre Handys, erzeugt worden ist, aus der KI. Und da wird es auf Webseiten und dann wird die KI wieder mit trainiert. Ja. Da wird es schwer.
Also, wie ihr seht, gibt es da unfassbar viel zu diskutieren. Vor allem wir beide haben da ein spannendes Wissen. Und das sind so Themen, die wir halt auch auf der SMX diskutieren. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, kommt auf die SMX, schaut euch das an. Da geht man in die Tiefe, was SEO-Themen angeht, was AI-Themen angeht, was auch Data-Themen angeht. Und natürlich geht sehr, sehr gerne zu dem Vortrag von Professor Dr. Mario Fischer mit Johann von Hülsen zusammen. Da versteht ihr endlich mal genau, wie halt Google funktioniert in seinen verschiedenen Systemen. Und da könnt ihr halt richtig taktische Themen mitnehmen, die nicht in 5 Jahren erst relevant sind, sondern die heute relevant sind, wo ihr heute mit euer Unternehmen besser optimieren könnt, eure Seiten besser optimieren könnt, besser im SEO da sein könnt und auch im Online-Marketing einfach profitieren könnt und eurer Konkurrenz voran. Deswegen, das ist einfach nur ein Appell und ich finde es immer toll, mit dir zu reden, Mario, weil ich lerne auch immer viel, weil du einfach du hast halt nicht nur diesen taktischen Blick auf die ganzen Sachen, da kennst du dich auch sehr gut aus, aber du hast vor allem diesen akademischen Blick auf die Sachen, wirklich die Hintergründe zu verstehen und dann da tief reinzutauchen und dann das zu durchdringen und das halt nicht erst seit ein paar Jahren, sondern wirklich seit 20 Jahren. Und das macht halt Spaß und da kriegt man einfach so einen schönen Überblick. Deswegen habe ich auch gefragt, wie siehst du Google in der Zukunft? Und ich glaube auch, Google wird uns noch lange begleiten, weil SEO wurde schon so oft totgesagt und ist es auch noch nicht. Es wird sich verändern, da bin ich mir ganz sicher. Aber es ist so schön zu sehen, dass wir in dieser Welt leben dürfen, wo Technologie den Menschen unfassbar helfen kann. Also das Internet hat, glaube ich, unfassbar viele Leute verbunden. Vor allem jetzt auch, so wie wir beide jetzt per Videocall das machen, das ist natürlich sehr sensationell, dass das so funktioniert, aber auch die Informationen zu befreien. Ich meine, das ist im Prinzip mit dem Buchdruck angefangen, ja, da wurde zum ersten Mal Information günstiger, aber mit dem Internet wirklich befreit und Google hat das Ganze sichtbar gemacht und jetzt haben wir noch diese ganzen tollen Kanäle, ich muss auch sagen, YouTube finde ich auch so einen spannenden Kanal, der auch ganz, ganz viel Wissen transportieren darf für alle Menschen. Und ich finde es sehr, sehr positiv. Und AI ist für mich eine Technologie, die auch so sensationell ist, weil sie komplexe Themen, wozu man Stunden recherchieren muss, innerhalb von ein paar Minuten einem, sag ich mal, anfassbar macht, ja, begreifbar macht und dann kann man tiefer einsteigen. Und deswegen Ja, ich sehe es als sehr, sehr positiv, sage ich mal so. Und Google wird noch lange da sein, weil sie einfach ein unfassbar mächtiges Unternehmen sind. Und man sieht ganz, ganz viele der Sachen, wenn man sagt, Google ist nur Google-Suche, das stimmt ja gar nicht. Google hat mittlerweile sensationelle Bereiche aufgebaut, genauso wie Amazon mit AWS. Und deswegen, glaube ich, auch sehen wir es noch lange. Deswegen hat es mich auch gefreut, da einen Einblick zu bekommen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auf der SMX. Ich werde moderieren und du wirst sprechen. Vielleicht moderiere ich sogar deinen Track, mal gucken. Und dann freue ich mich, dass wir dich dort sehen und hoffentlich auch alle Zuschauer dort sehen.
In diesem Sinne, ich habe noch einen kleinen Hinweis für die SMX. Also ich gehe auf so eine Konferenz eigentlich immer aus zwei Gründen. Zum einen natürlich fachlich, viele Vorträge, spannend. Und mindestens 50% sind für mich Gespräche. Wie du sagst, networken, während den Vorträgen, vor den Vorträgen, aber auch abend dann auf der Abendveranstaltung. Und was mir so am Herzen liegt, ein Tipp an die Unternehmen, weil manche Unternehmen gehen ja mit 2, 3, 4, 5 Leuten hin. Was ich dann immer sehe, die stehen dann immer zusammen in den Pausen und quatschen immer. Macht das nicht. Teilt euch auf, egal ob auf der Feier, auf der Party oder was auch immer. Macht ein Redeverbot untereinander, damit ihr einfach gezwungen seid, mit möglichst vielen Leuten wie Timon beispielsweise oder anderen Referenten ins Gespräch zu kommen. Man lernt unheimlich viel. Und wie du schon sagst, Timon, diese Netzwerke und die Einsichten, die man kriegt, jeder Kopf denkt anders und sich mit einem zu unterhalten, der eine andere Perspektive hat, bringt einen weiter. Wenn ich mich mit den eigenen Leuten nur unterhalte, die haben alle den gleichen Schirm auf, lernt man nichts. Also mein Tipp für die SMX wäre, macht euch, wenn ihr aus einer Firma seid, ein gegenseitiges Ansprechverbot während dieser 2 Tage und ihr nehmt unheimlich mehr mit.
Absolut sensationeller Tipp. Das kann ich nur so unterstreichen, das ist total gut. Wo kann man dich denn erreichen, Mario, wenn man mit dir nochmal in Kontakt treten möchte? Wo, was ist der beste Weg, dich zu erreichen?
Mich findet man überall, entweder über LinkedIn, da geht es eigentlich ganz gut, oder halt auch per Mail.
Ja, perfekt.
Lässt sich rauskriegen.
Ja, super. Dann sehen wir uns jetzt alle auf der SMX. Ich freue mich. Das Ganze geht im März los. Besorgt euch noch Tickets, es gibt noch welche. Und ich freue mich darauf. Und vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Mario. Hat richtig Spaß gemacht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Abo da, ein Like da, einen Kommentar da. Schauen wir uns alles an, damit wir noch tiefer dann demnächst in die Materie einsteigen können. In diesem Sinne, euch einen wunderschönen Tag und seid wieder dabei, wenn es heißt Marketing meets Technology.
Ciao. Vielen Dank.
Das war's für diese Folge von Marketing meets Technology. Bis zum nächsten Mal.